Liebe Gemeinde, vor ein paar Jahren war ich auf einer Tagung vom Evangelischen Missionswerk Südwestdeutschland, vom Ostasienbereich, nachdem ich damals in Japan etwas für sie getan hatte. Und dabei war eine junge Frau aus Indien, die ein Praktikum begonnen hat in einem Kindergarten in Schwaben drüben. Es sollte ein Austausch werden, dass junge deutsche Christen nach Indien gehen und nach Japan und dass die herüberkommen und dass man sich so austauscht. Es war ein hübsches, freundliches Mädchen. Und später am Abend kam die Rede auf das Thema Dalit. Das war nämlich die Volksgruppe, zu der sie gehörte. Und dann stellte sich heraus, dass diese Dalit zu den Unberührbaren in Indien gehörten. Und sie hat erzählt, was da so los ist. Die Unberührbaren haben viel, viel weniger Berufschancen, wenn überhaupt, als die anderen. Sie haben keine Chancen auf höhere Bildungswege, keine Chancen, in den öffentlichen Dienst zu kommen. Sie arbeiten zumeist als Tagelöhner, sind verschrien in der Gesellschaft als Tagediebe und Faulenzer. Und die Dalits sind von der Geburt an eigentlich dazu verdammt, ein solches niederes Leben zu leben. Das hat mit dem Kastensystem zu tun. Und das Erschreckende ist auch, dass jede Menge Morde und Vergewaltigungen passieren, zum Nachteil der Dalit, wie man so schön sagt, ohne dass die von den Gerichten geahndet werden. Die Polizei ignoriert Anzeigen, da passiert nichts. Das war erschreckend, denn man begegnet einem Menschen und hört auf einmal von Zusammenhängen, die ja diesen Menschen eigentlich gar nicht mehr als Menschen vorkommen lassen, sondern als Bewohner irgendeiner Schublade, der seinen Stempel von vornherein abgekriegt hat. Wenn man andere Kulturen trifft, dann versteht man hinten nach oft die eigene ein Stück besser oder macht da ein paar Fragezeichen, mehr als man vorher gemacht hat. Und wenn wir uns fragen, wer sind denn unsere Unberührbaren, ist unsere erste Antwort, ah, haben wir doch nicht, also um Himmels Willen. Ne? Wir doch nicht, wir als aufgeklärte westliche Christen und Demokraten, wir haben das nicht. Stimmt das? Mit wem wollen Sie denn nichts zu tun haben? Ich muss denken zum Beispiel an die vielen Stadtstreicher und Durchwanderer, die bei mir an der Tür klingeln, die ich nicht einlade, sich ins Wohnzimmer zu setzen, weil ich hinten nach 2 Stunden lüften muss, und die aber doch Bedürfnisse haben. Und dann bemühe ich mich manchmal doch, mit ihnen zu reden und mal zu fragen, wie es geht. Und da entwickelt sich so manches Verhältnis dann doch. Aber zunächst mal, nee, also vielleicht hat er ja Flöhe, ja. Unsere Katze hat auch, aber bei der ist es was anderes. Unberührbare, Leute, die wir aussondern. Wir sind es eigentlich nicht mehr gewohnt, große Bekanntenkreise und Freundeskreise zu pflegen. Das war früher mal anders. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ich kenne die Ursachen nicht, es gibt viele. Vielleicht ist es das Fernsehen, vielleicht unsere Bequemlichkeit. Die gute Stube, ich merke es auch, bei Besuchen früher, wenn also der Pfarrer gekommen ist, dann waren die Leute hoch erfreut. In der Regel haben ihn eingeladen, ach Gott, wie schön, dass Sie da sind, kommen Sie bitte in die gute Stube. Heute passiert es immer öfter, und das ist ganz deutlich, dass man an der Tür abgebremst wird und abgefertigt wird, mit der Entschuldigung, es ist ja nicht aufgeräumt und tut mir leid, ich bin, ja. Und man merkt, dass es den Leuten immer unangenehmer wird, und sie sind es nicht mehr gewohnt, andere zu bewirten. Ich möchte das nicht be- oder verurteilen. Man merkt es auch zum Beispiel bei Taufgesprächen, Traugesprächen, Trauergesprächen, dass es den Leuten viel lieber ist, inzwischen ins Pfarramt zu kommen, als dass sie den Pfarrer nach Hause einladen, weil sie dann vorher so viel Unmus haben, noch mit Aufräumen und Ähnlichem. Und man ist es nicht mehr gewohnt. Früher hatte man seine gute Stube, die für solche Zwecke da war, heute nicht mehr. Aber das nur am Rand. Aber wer sind denn unsere Freunde? Mal ganz ehrlich, sind das nicht in aller Regel Leute, die in unsere Schublade gehören? Die den gleichen Sozialstandard ungefähr haben, mit denen wir gemeinsame Interessen haben und Ähnliches. Und da gibt es doch einige in unserer Gesellschaft, die wollen da gar nicht reinpassen. Wo wir Worte haben, die zu Schimpfworten geworden sind, obwohl sie ursprünglich mal was Edles ausgedrückt haben, die Asylanten. Viele haben da so eine unberührbaren Schublade, wo die Asylanten hineingehören, wo Arbeitslose vielleicht hineingehören, wo Sozialschmarotzer hineingehören. Das ist ja ein schreckliches Wort, Menschen als Schmarotzer zu bezeichnen. Da gibt es eine ganz, ganz üble Tradition. So, und jetzt lese ich Ihnen den Predigttext vor. Die Begegnung mit der Sünderin. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Tisch eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Hat man damals so gemacht. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl, trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Dann wandte sich Jesus der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben, sie aber hat ihre Tränen über meine Füße vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben, sie aber hat mir, seitdem ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, gehe in Frieden. Das ist typisch Jesus. Und das ist auch typisch Neues Testament. Da wird den Pharisäern oft Unrecht getan. Die Pharisäer sind halt eine theologische Partei, zu der sich Jesus in vieler Hinsicht auch zuordnen ließe. Aber es geht darum, dass hier was typisiert wird. Es geht hier nicht um eine historische Darstellung. Die Pharisäer werden als die Rechtschaffenen mit der Nase oben dargestellt, die alles richtig machen. Nee. Die von sich überzeugt sind, sie würden alles richtig machen und die überzeugt sind, dass sie das Recht hätten, andere zu be- und verurteilen. Und wenn Jesus unterwegs war, damals gab es keinen Fernseher, damals waren die Leute neugierig, versuchte jeder, diesen berühmten Rabbi in sein Haus zu bekommen und die Pharisäer standen immer ganz vorne. Und einer hat es geschafft, den Jesus heimzuholen. Da gab es ja viel zu hören, viel zu erfahren. Und außerdem war er stolz, dass er Gastgeber sein durfte. Und dann kommt da so eine Sünderin daher. Was ist denn das, eine Sünderin? Die Bibel ist sehr vage in diesem Begriff. Und sie fasst eigentlich so etwas wie die Unberührbaren zusammen. Das hat zu tun auf der einen Seite mit Herkunft, die Samariter gehören in diese Schublade. Das hat zu tun mit Berufen. Die Hirten gehörten in diese Schublade, die mochte keiner haben. Das waren damals die, die immer mit einem entsprechenden Unsauberkeitsgrad herumlaufen mussten. Und es waren Leute, die in unserem Sinne Sünder waren. Da waren zum Beispiel auch sehr viele Frauen, die vom käuflichen Gewerbe gelebt haben. Einfach deswegen, weil es keine andere Einkünfte für sie gab. Geschiedene Frauen, Frauen, die von ihren Männern verstoßen waren, auch darum, weil viele Männer sie nicht mehr ernähren konnten. Es gab ja kein Sozialsystem. Die Römer haben ja wirklich rausgeholt, was da nur ging. Viele Frauen lebten vom käuflichen Gewerbe. Es gab damals gleichzeitig bei dieser schrecklichen Armut im Land offensichtlich auch genug Leute, die was hatten und die sich auch das leisten konnten. Und es wird wahrscheinlich damals so gewesen sein wie heute, dass es eine Menge Huren gab, aber keinen einzigen Mann, der zu ihnen geht. Und die, die zu ihnen gehen, das sind bestimmt nicht die, die kein Geld haben, sondern das sind eher so die aus der Schublade der Pharisäer, die es sich leisten können, aber immer weit, weit von sich weisen würden. Also die Zöllner und Sünder, wir sind wieder bei diesem Begriff, bei dieser Kategorie, die waren ausgeschlossen aus der Gesellschaft, sie waren verachtet und sie waren mit dem Stempel Sünder versehen. Wobei die eigentliche Sünde in der Bibel ja was ganz anderes ist als Hurerei oder sowas. Wie geht Jesus nun mit diesen Leuten um? Typisch Jesus. Zum einen, er missachtet eine Schranke der Gesellschaft. Nämlich, dass Theologie, hehrer Glaube, Bibel nichts mit Frauen zu tun hat. Das war ein Männergeschäft. Und nur in großen Ausnahmefällen waren Frauen dabei. Die vergleichbaren Rabbiner zu seiner Zeit, wir haben ja da sehr viel Literatur von ihnen und über sie, die hatten in aller Regel nur Männer dabei, keine Frauen. Ob das nun die Schulen waren, die sie betrieben als Akademien, oder ob es die Wanderrabbiner waren, die Frauen, die waren eben unrein. Und manchmal hat man bis heute noch den Eindruck, in bestimmten Kirchen dürfen die Frauen bestimmte Ämter nicht bekleiden, weil sie damit das Evangelium entweihen würden oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht nachvollziehen, andere können es offensichtlich. Jesus hat sich sehr viel mit Frauen abgegeben, ohne dass er dabei Scheu hatte. Er hat sie ernst genommen, er hat sie angenommen. Und er hat auch Zärtlichkeit und Liebe zugelassen und in diesem Fall sogar ganz ausdrücklich noch einmal betont, wie wichtig das ist. Diese eine Schranke hat Jesus überschritten und auch die andere, wo er Zöllner und Sünder immer zu sich gelassen hat, wo er nicht versucht hat, sich selbst da zu verankern in der rechtschaffenen Gesellschaft seiner Zeit, sondern wo er versucht hat, die kräftig zu durchmischen. Die Unberührbaren gerade berührt hat, ob es die Kranken waren, die Armen, ob es die als Sünder Verschriene waren oder das Neue Testament lässt ja bei seiner Geburt bereits die Hirten kommen. Die, die am allerwenigsten Ansehen in der Gesellschaft haben, sind die, die ihm die erste Ehre antun. Was hat das für Konsequenzen für uns? Es wäre schlimm, wenn wir uns verhalten würden wie der David in der Lesung, der sagt, ach, eine Katastrophe, was der da mit dem Lamm seines Nachbarn macht, ja, der hat ja selbst genug, David hatte genug Frauen, ja, er hätte die eine nicht gebraucht, die Bathseba hieß sie, gell? Die hätte er nicht mehr gebraucht, er hat genug Vergnügen in Anführungszeichen gehabt. Nebenbei, ich bin mal im Bus gefahren in Marokko. Und mir hat ein Mann gesagt, ihr im Westen, er hat sehr gut Französisch gesprochen, ihr glaubt ja, dass es ein Vergnügen sei, wenn man mehrere Frauen hat. Ich habe zwei Frauen und ich war jetzt in der Stadt und das ist schon ganz schön schwierig. Wenn ich nämlich der einen was mitbringe, muss ich der anderen auch was mitbringen, sonst hängt der Haussegen schief. Und dann, wenn ich mit der einen schimpfe, muss ich mit der anderen auch schimpfen, ohne dass sie was getan hat, denn sonst habe ich die Hölle. Und ihr habt's gut mit eurer einen Frau. Naja, aber das nur am Rande. Der David hätte das nicht nötig gehabt. Und er hat auch nicht verstanden, was er getan hat. Auch wir haben immer noch unsere Schemata von Unberührbarkeit und wir haben unsere Schubladen für Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Gottes Blick auf die Menschen ist ein anderer. Er nimmt alles in allen an. Er grenzt keinen aus mit seiner Gnade und Liebe, auch uns nicht. Aber dennoch tun wir immer wieder wie der Pharisäer oder wie David, dass wir sagen, oh, die, schrecklich, schlimm, aber wir? Gott nimmt uns sogar mit unseren Vorurteilen an. Und das ist gut, dass wir nicht als Pharisäer irgendwo in einer Schublade landen, wo er uns nicht mehr anschaut. Er nimmt uns an und lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. Nicht über die Bismarckstraße zu gehen und jeden Penner in den Arm zu nehmen, das ist nicht gemeint damit, sondern Menschen möglichst ohne Vorurteile zu begrüßen, anzunehmen, ihnen mal zuzuhören und sie nicht sofort auszugrenzen und diese Ausgrenzung auch weiterzugeben. Ich weiß, es ist schwer. Es scheint zur menschlichen Natur zu gehören, dass wir zunächst mal Menschen kategorisieren als Feinde und Freunde und. Und das war vielleicht auch ganz notwendig für Steinzeitmenschen, um schnell und sicher reagieren und leben zu können. Aber wir haben unsere Offenbarung und unsere Vernunft. Und wir haben die Fähigkeit, die Welt anders zu gestalten, als sie nur unserer Natur nach wäre. Amen.